Das Motto der diesjährigen Jugendbibeltage: In der Welt, aber nicht von der Welt. Und Edi hat es schon bei der Begrüßung erwähnt gehabt. Dieses Wort oder diese Gedanken, die finden wir in Johannes Kapitel 17 im hohenpriesterlichen Gebet, wie man das auch sagt, von Jesus. Zu einem Zeitpunkt, wo Jesus kurz davor war, gefangen genommen zu werden, und er wusste, dass seine Stunde gekommen ist, er wusste, dass es kurz davor steht, und er betet sozusagen zum Vater. Und diese Aspekte, die wir heute oder die wir dieses Jahr in den Jugendbibeltagen haben, dieses Motto, verbirgt sich in Johannes 17 auch. Es sind viele unterschiedliche Facetten, aber das auch. Und beispielsweise lesen wir in Johannes 17 im 11. Vers: Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Und hier sagt Jesus: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, in der Gegenwartsform. Und somit sagt Jesus, dass die Jünger in der Welt sind. Aber, Vers 14, ich habe ihnen gegeben dein Wort und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Und da sind sozusagen diese zwei Aspekte, diese zwei Tatsachen: in der Welt, aber nicht von der Welt. Und es sind sozusagen zwei Tatsachen von Kindern Gottes, die Jesus hier beschreibt und die wir finden auch in anderen Bibelstellen, in anderen Textstellen, wo die beiden Punkte zum Ausdruck kommen, dass wir als Kinder Gottes in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind, dass wir anders sind. Beispielsweise lasst uns aufschlagen Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und hier ab dem 15. Vers. Vielleicht fangen wir bei dem Satzanfang an, und der Satzanfang ist Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Und dann: auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter, das heißt rein, unverdorben, unverfälscht, ohne Falsch, rein und Gottes Kinder. Und dann, so, das ist, es ist jemand anders, es ist nicht wie die Welt, ja, aber in der Welt, nämlich es heißt dann unschriftlich, mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht. Unter dem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Und hier sehen wir wieder diese beiden Tatsachen, die von Kindern Gottes da sein müssen. Sie leben in der Welt. Und wie jeder von uns in die Schule geht, eine Ausbildung, ein Studium, wir haben Nachbarn, wir leben in dieser Welt, auf dieser Welt und werden konfrontiert mit den Dingen dieser Welt auch. Aber es heißt, wir sind nicht von der Welt. Wir sind anders. Wir sollen anders sein, auf dass ihr seid ohne Tadel, rein, also lauter, ja, unverdorben, ohne Falsch, unsträflich. Das sollen wir sein. In der Welt, aber nicht von der Welt. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier: Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Es ist ein Unterschied. Ein Stern am Nachthimmel, der wird gesehen. Er ist anders als die Umgebung. Oder Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe, bin ich zu schnell mit den Bibelversen. Matthäus 10, den 16. Vers. Sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wir sollen, Jesus hat seine Jünger unter Menschen geschickt, wie, und er vergleicht es wie unter Wölfe, mitten unter die Wölfe. Die sind anders, die sind verdorben, die sind verkehrt. Aber er sagt zu uns, wir sollen klug wie die Schlangen sein und ohne Falsch wie die Tauben. Und diese Tatsache stellt sich an dich und an mich die Frage, sind beide Tatsachen sichtbar in unserem Leben? Die eine Tatsache ist ganz schnell beantwortet. Wir leben hier auf dieser Erde, wir gehen, ich wüsste jetzt hier nicht, dass jemand, oder geht jemand auf eine christliche Schule? Auf eine allgemeine Schule meistens, wo in dem Sinne auch Menschen da sind, die Gott nicht dienen, denen ihr Wunsch nicht ist, Gott zu gefallen. So leben wir mitten unter dem verkehrten und verdrehten Geschlecht, so wie das Wort aus uns in Philipper 2, Vers 15 sagt. Und die zweite Tatsache ist, wo wir uns heute fragen wollen, wo wir in diesen kommenden Tagen uns stellen wollen, aber nicht von der Welt. Sind wir anders? Oder ist das, was in der Welt ist, auch in unserem Leben? Aber Jesus sagt, was anderes, nicht von der Welt. Es muss ein Unterschied sein. Die Gesinnung Jesu ist anders als die Gesinnung dieser Welt. Bevor wir hier weitergehen, vielleicht nochmal ganz grob und ganz kurz. Was ist Welt? Wenn ihr in der Schule seid und das Wort Welt hört, mit was verbindet ihr es? Erdkunde, ja, schön. Natürlich, auch mit Erdkunde. So, und ich musste, als ich darüber nachgedacht habe, beispielsweise eine Definition von Wikipedia ist die Erde oder einzelne Gebiete der Erde. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wie muss man dann das verstehen? Und ich musste beispielsweise, ein Baum hat viele Blätter und ein Block hat auch viele Blätter. Ist das Blatt das Gleiche? Versteht ihr den Unterschied? Seht ihr die gemeinsam? Man sagt Blatt, aber einmal kann es so ein Blatt sein und einmal ist es ein Blatt am Baum. Und so ist es auch hier mit Welt. Man muss es im Kontext sehen, weil wir hatten jetzt beispielsweise, Victor hat gesagt, wenn er das Wort in der Schule Welt hört, dann denkt er an Erdkunde. Und es ist tatsächlich so, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der ein Herr ist, Himmels und der Erde. Da ist diese, wenn ich nochmal aufgreifen kann, das ist Erdkunde, ja, oder Teil der Erdkunde. Hier geht es um diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Oder Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Verse 19 und 20. Und da heißt es, denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Und hier ist wieder in diesem Kontext der Welt die Erdkugel, sage ich mal, die Gott geschaffen hat. Aber was meint Jesus damit, wenn er sagt, sie sind nicht von der Welt? Es ist ja was anderes. Es ist nicht diese Erdkugel, die Jesus hier meint, weil er sagt, sie sind in der Welt. Sogar Wikipedia hat bei der Definition und einen zusätzlichen Abschnitt bei Theologie, und ich finde, die treffen das gar nicht so schlecht, sondern sehr gut. Im Christentum bezeichnet Welt die Gesamtheit der Menschen und natürliche wie übernatürlichen Mächte, die dem Willen Gottes entgegenstehen. Das heißt, Welt ist, sind alle Menschen, Welt ist alles, alle natürliche Mächte, alle übernatürliche Mächte, die gegen den Willen Gottes kämpfen oder stehen. Wir finden da auch ein sehr passendes Bibelwort in Jakobus 4, Vers 4. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Hier heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und das trifft's. Sie sind nicht von der Welt. Weil in dem Kontext, wie Jakobus hier schreibt, der Weltfreund, es ist, wenn es gegen den Willen Gottes ist, das ist Welt. Und wenn jemand der Freund, der, oder wer der Weltfreund sein will, der wird gegen den Willen Gottes gehen, gegen das, was Gott gefällt. Und deshalb wird derjenige, der der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Weil es gegen Gott geht. In Johannes 7, Vers 7, Johannes 7, Vers 7, da sagt Jesus, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich zeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Das heißt, die Welt hat böse Werke. Sie sind aber nicht von der Welt. Wieso? Weil die Werke der Jünger sind nicht böse. Und unsere Werke sollen auch nicht böse sein. Deshalb, obwohl wir in dieser jetzigen Weltzeit leben, obwohl wir unter diesem verkehrten Menschen leben, die nicht den Willen Gottes suchen, die nicht den Wohlgefallen Gottes suchen, sollen wir anders sein. Unsere Werke sollen nicht böse sein. Die Welt oder die Werke der Welt sind böse. Die Menschen, die in der Welt sind, das sind böse Werke, schlechte Werke, die gegen den Willen Gottes gehen. Und die Frage ist, was ist das Ziel der Welt? Das Ziel der Welt ist die Trennung von Gott. Dass Menschen, die mit Jesus leben, nicht mit Gott leben, sondern dass diese Verbindung, diese Kindschaft gebrochen wird und dass man nicht den Willen Gottes tut, sondern den Willen Satans. Und der mündet und er geht bis dahin. Oder das Ergebnis ist die Verdammnis, ist die Hölle. So ist das Ziel der Welt, die Werke der Welt, ist eine Gefahr für dich und für mich. Und deshalb glaube ich, ist es ein sehr passendes und gutes Thema, auch für die Jugendbibeltage, weil wir leben in dieser Welt und wir werden mit unterschiedlichen Sachen konfrontiert. Und die Frage ist, wie beeinflusst es uns? Wohin führt es uns? Führt es uns näher zu Gott? Oder ist das schlussendliche Ziel, egal auf was auf uns einströmt, die Trennung von Gott, die Entfernung von Gott? Und es gibt unterschiedliche Themen, wir werden manches aufgreifen, beispielsweise Medien oder Musik. Und ich musste oder habe gedacht, was ist das Gefährliche an Gefahren? Das Gefährliche an Gefahren. Wenn man eine Gefahr nicht als Gefahr erkennt, dann wird es schwierig, dann wird es problematisch. Mein Kollege ist Meister der Gebäudereinigung und er hat, also wenn die einen Boden bestimmt reinigen wollen, nimmt er manche Chemie dazu. Und er hat einmal eine Grundreinigung durchgeführt und hat gedacht, okay, ich brauche die Handschuhe nicht. Das ist ja nur ein bisschen Lösungsmittel oder irgendwelche Chemie. Er hat seine Hände ziemlich verätzt, ich weiß nicht. Also er hat gesagt, er hat eine Zeit lang überlegt, ob er überhaupt wieder das Handwerk aufnehmen kann. Wieso? Er hat gedacht, es ist harmlos. Er hat gedacht, diese Chemie, die da bis hin hier ist, die wird meinen Händen nicht schaden. Aber die hat ihm extrem geschadet. Es hat ihn verletzt. Und so ist es für uns als Kinder Gottes eine Gefahr, wenn wir die Gefahr nicht erkennen. Oder wenn wir zu einer Gefahr sagen, die ist harmlos, ist doch gar nicht so schlimm. Und die Tatsache ist, dass der Teufel, der Satan, uns trennen möchte. Unser geistliches Leben, wenn wir Leben von Gott empfangen haben, er möchte es zerstören. Und sehen wir diese Gefahr, der wir ausgesetzt sind? Und jetzt möchte ich zu dem Thema kommen, was jetzt in der ersten Unterrichtseinheit ist. Und das ist die Bewahrung unserer Seele. Die Bewahrung unserer Seele ist deshalb notwendig, weil wir in Gefahr stehen. Und was hat Jesus mit diesen, wir hatten am Anfang ja kurz erwähnt gehabt, diese zwei Tatsachen von Kindern Gottes, was hat Jesus mit diesen beiden Tatsachen, beziehungsweise vor allem mit der zweiten Tatsache gemacht? Er wusste, er geht wieder zurück zum Vater. Aber er wusste, die Jünger bleiben noch da. Was hat er gemacht? Zu was hat es ihn bewegt? Lass uns nochmal zurückgehen in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Und hier den 9. Vers beispielsweise. Und hier heißt es, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Ich bitte für sie. Jesus betet und bittet den Vater für seine Jünger. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Ja, sie sind in der Welt. Was macht Jesus damit? Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesus bittet für die Jünger, Jesus bittet den Vater um Bewahrung. Vers 12 weiter. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jesus hat auf die Jünger behütet, wie es hier heißt, dass keiner von ihnen verloren gegangen ist, als nur der Sohn des Verderbens. Und dann nochmal Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus wusste, die Jünger bleiben in der Welt. Er wusste die Gefahr, die da ist. Und er sagt, er bittet nicht darum, dass der Vater sie von der Welt nimmt, sondern dass er sie bewahrt vor dem Bösen. Es wäre jetzt sozusagen nochmal eine andere Thematik oder ein anderer Schwerpunkt. Wieso nimmt Jesus nicht seine Jünger von dieser Welt? Aber eine Antwort, die man hier geben kann, weil die Jünger einen Auftrag hatten. Aber diese Gefahr sind sie trotz allem ausgesetzt. Und er bittet den Vater, dass sie vor dem Bösen bewahrt werden. Was ist Bewahrung? Was ist Bewahrung? Wie würdet ihr es definieren? Schutz, okay. Unverletzt ankommen? Ja, richtig, schön.
Geborgenheit.
Etwas beibehalten ist auch schön, ja, genau. Bewahren, in manchen Übersetzungen heißt es auch erhalten. Und hier wird, also Bewahrung über etwas wachen, drückt wachsame Sorge aus und bezieht sich eher auf einen gegenwärtigen Besitz. Das heißt, man hat etwas und man bewahrt es. Ja? Also es gibt wiederum unterschiedliche Aspekte von Bewahrung, aber ich glaube auch das, was Jesus hier sagt, ist, wie jemand auch gerade gesagt hat, erhalten im Sinne von, weil Jesus betet ja für seine Jünger. Das heißt, für Kinder Gottes. Und das wiederum, dass dieser Stand als Kind Gottes bewahrt wird, dass das nicht verloren gegangen wird. Darum betet Jesus. Schutz, Verteidigung ist Bewahrung. Jemanden vor etwas oder vor jemanden beschützen, vor etwas Bösem, vor einem Unheil, vor einem Angriff. Bewahrung ist Schutz, ist wachsame Sorge über das, was man derzeit hat. Und die Bewahrung hat mindestens zwei Seiten oder zwei Aspekte. Und zwar, jemand anders bewahrt uns oder jemand anders bewahrt etwas. Und die Selbstbewahrung. Ja, es sind also zwei Punkte. Beispielsweise, wenn eine junge Familie sich entschließt, beim Regenwetter doch einen Spaziergang zu machen und es regnet. Das kleine Kind im Kinderwagen, es soll vor dem Regen bewahrt oder beschützt werden. Dann kommt der Vater oder die Mutter und zieht irgendwas drüber, sodass das Kind nicht nass wird. Ja? Jemand anders sorgt dafür, dass jemand bewahrt wird. Oder Fliegengitter. Oder Polizei, Leibwächter beschützen oder bewahren irgendwelche hohe Persönlichkeiten. Oder einen Präsidenten oder eine Kanzlerin oder Hamburg G20-Gipfel, Was wäre beispielsweise, wenn da überhaupt keine Polizei präsent wäre und die Demonstranten gehen konnten, könnten, wohin sie gehen wollten? Aber da war jemand, der es zumindest versucht hat, gewisse Grenzen oder bestimmten Schutz auszuüben. Das ist das, wenn jemand anders bewahrt, wenn jemand Größeres oder mit einer höheren Macht jemanden bewahrt. Nichtsdestotrotz, und es ist, ich möchte fast sagen, meistens im Zusammenhang die Selbstbewahrung. Kommen wir nochmal zurück zu der jungen Familie. Jetzt ist das Kind schon ein bisschen älter, 4 Jahre, und hat richtig Energie. Und die Familie entschließt sich wieder, einen kleinen Spaziergang zu machen. Es regnet wieder. Man setzt das Kind dann nicht jetzt in den Kinderwagen, sondern der Vater nimmt einen Regenschirm, klappt den Regenschirm auf und sagt, bleib bei mir hier, dann wirst du nicht nass. Wenn das Kind überall rumrennt, wird es nass oder wird es nicht nass? Wenn es in der Nähe vom Vater bleiben würde, wenn es unter dem Regenschirm stehen bleiben würde oder mit dem Vater gehen würde und unter dem Regenschirm bleiben würde, dann würde es nicht nass werden. Und ich musste auch denken an einen Bibelvers aus den Apokryphen. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. So, es geht jetzt hier nicht jemand, dass jemand einen anderen bewahrt, sondern es geht darum, ich habe in der Macht oder in der Entscheidung zu tun, was ich will. Und wenn ich mich persönlich in Gefahr begebe, dann kommt man darin um. Oder ich musste denken auch an die Verkehrsschilder. Die warnen auch vor Gefahr. Und sagen, hier soll man nicht schneller wie 70 fahren. Vorsicht, da sind starke Kurven. Da stehen Schilder. Und wenn jemand sagt, ist harmlos, und dann nochmal einen Gang tiefer schaltet und nochmal richtig schön Gas gibt und die Kurve nicht packt, ist er selber schuld, weil er sich in Gefahr begeben hat. Weil er gewarnt wurde, aber die Warnung für harmlos gesehen hat. Wo noch im praktischen Leben die Bewahrung von beiden Seiten sichtbar wird und erkennbar wird, ist einmal im Berufsleben. Vielleicht diejenigen, die einen Ferienjob mal gemacht haben, dann, wenn man das richtig macht, dann werdet ihr zuerst unterwiesen. Dann sagt man, Vorsicht, mach das mach so, da sei vorsichtig, das mach nicht. Aus welchem Grund? Man möchte vor Gefahr beschützen. Oder es gibt unterschiedliche Schutzeinrichtungen, die getroffen werden. Und manche Maschinen, die sind ganz bewusst so gemacht worden, dass man sich nicht in Gefahr begibt. Beispielsweise Holzspalter, ja? Kennt ihr ja vielleicht oder auch vielleicht nicht. Aber es ist zum Beispiel so, die haben ja sehr viel Kraft und damit nicht aus Versehen eine Hand zwischen das Holz und den Spalter kommt, ist es so, dass erst wenn man beide Hände irgendwo hat und sozusagen weg von der Gefahr ist, dann funktioniert die Maschine. Oder manche Fräsen vielleicht, die fangen nicht an zu arbeiten, bevor irgendeine Schutzklappe zugemacht wird. Es wird darauf geachtet, dass beschützt wird. Und wenn man jetzt nochmal einen Tick weitergeht, ist der Arbeitgeber, ist das Unternehmen verpflichtet, für Arbeitsschutz zu sorgen. Das heißt, dass die Mitarbeiter nicht in Gefahr kommen, muss der Arbeitgeber unterschiedliche Sachen halt machen, unterschiedliche Sachen beachten oder auch in die Wege leiten, sodass die Mitarbeiter beschützt werden, sodass die Mitarbeiter nicht sich verletzen beispielsweise. Vielfach wird man es wahrscheinlich auch in industriellen Unternehmen sehen. Aber das ist im Gesetz verankert, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist. Aber es ist genauso auch im Gesetz verankert, dass der Arbeitnehmer sich daran hält. Und hier sehen wir wieder zwei Aspekte. Wenn wir wieder zu meinem Kollegen zurückkommen, so, der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, beispielsweise, dass Schutzhandschuhe zur Verfügung gestellt werden. Aber, und wenn man es ihm sagt, du zieh da diese Schutzhandschuhe an, und er sagt, nö, wenn er etwas passiert, ist er verantwortlich. Weil er diesen Schutz, der da gegeben wurde, nicht in Anspruch genommen hat. Und so sehen wir wiederum diese beiden Aspekte, dass jemand anders bewahrt, dass jemand dafür sorgt, dass jemand bewahrt wird, aber dass auch der Einzelne persönlich verantwortlich ist, dass er geschützt und beschützt wird. Was bedeutet die Bewahrung meiner Seele für mich? Und auch da sind zwei Seiten. Und da ist einmal die Seite Gottes und einmal die Seite des Menschen. Und lasst uns nochmal zum Motto kurz mal streifen: in der Welt, aber nicht von der Welt. Und es geht aus der Welt mit dem Denken, mit dem, was die Welt sozusagen uns eintrichtern möchte, uns aufdrücken möchte, kommt vielleicht gar nicht so rüber, aber mehr oder weniger ist es so. Wir müssen bewahrt werden. Und Gott hat seinen Teil dazu gegeben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie ist in der Berufswelt als erstes der Arbeitgeber in Pflicht gesetzt wird, dafür was zu tun? So können wir sagen, bei einem Vater-Kind-Beziehung ist es genauso. Ja, da geht der Vater zuerst in die Vorleistung und Gott ist auch in die Vorleistung, wenn man so sagen kann, gegangen. Er hat den ersten Schritt getan. Beispielsweise betet er für uns. Er betet für uns, dass wir vor dem bösen Einfluss bewahrt werden. Aber nicht nur das. Gott gibt uns auch durch sein Wort Unterweisung. Gott gibt uns durch sein Wort, zeigt er Warnschilder auf. Beispielsweise Sprüche Kapitel 1. Da werden die Buben namentlich genannt. Mein Kind, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Und Jesus oder das Wort Gottes zeigt uns Schranken, das warnt uns. Und es gibt viele einzelne Warnschilder, Unterweisungen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, mit welchem Ziel? Dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht, wenn sie sagen, geht mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen. Wir wollen sie lebendig verschlingen, wie die Hölle und die Frommen, wie die so hinunter in die Grube fahren. Wir wollen großes Gut finden. Wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen. Wage es mit uns, es soll unser aller ein Beutel sein. Mein Kind, wandle den Weg nicht mit ihnen, wehre deinen Fuß von ihrem Pfad. Sage Nein zum Bösen. Das ist ein Kinderlied, aber ich glaube, das ist im Alltag, auch in der Schule, etwas, was auch Teenager und Jugendliche lernen müssen und sollen. Denn wir sind in der Welt und wie oft ist es, dass Mitschüler gemobbt werden. Und dann? In der Welt, aber nicht von der Welt. Gehen wir dann mit? Gehen wir dann mit manchen Mitschülern mit, die gegen Lehrer rebellieren? Die den Unterricht stören? Oder machen wir da mit? Aber Jesus sagt, wir sind nicht von der Welt und wir sollen anders sein. Wir sollen uns verändern. Und zu diesem Punkt, dass Gott uns sein Wort gibt und dass Gott uns dadurch unterweist, sind noch, könnte man noch andere Punkte. Aber Gott stellt auch in unser Leben Menschen hinein, denen Gott Verantwortung gibt und die genauso auf dem Herzen haben, uns vor dem Bösen zu bewahren. Einmal sind es unsere Eltern. Gott stellt sie in unser Leben. Gott. Und er möchte uns durch unsere Eltern vor dem Bösen bewahren. Und wenn unsere Eltern sagen, tu das nicht, und wir tun's, dann begeben wir uns in Gefahr. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Oder auch die Gemeinde. Auch da ist es so, dass Gott dies unter anderem auch zu unserem Schutz gestellt hat, sodass auch wir vor dem Bösen bewahrt werden, wenn Warnungen ausgesprochen werden und es aufs Wort Gottes fundiert und auferbaut ist, nehmen wir es an? Gott möchte uns bewahren. Und er hat sein Wort gegeben. Er hat uns Eltern gegeben, durch die er uns bewahren möchte. Eine Gemeinde gegeben, wo wir kommen dürfen, Jugendstunden und auch diese Tage, wo Gott uns bewahren möchte, wo Gott uns unterweisen möchte, wo Gott uns vor Gefahren aufmerksam machen möchte, sodass wir nicht in diese Gefahren hineinrennen und Schaden erleiden. Bewahrung unserer Seele. Und dann ist meine Verantwortung. Meine Verantwortung. Gott hat das eine und andere, Gott hat seinen Teil und macht seinen Teil, aber meine Verantwortung der Selbstbewahrung. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Sprüche 4, Vers 23. Das ist die Selbstbewahrung. Da werden wir aufgefordert, unser Herz zu bewahren. Wie geschieht es praktisch? Dass wir vor manchen unkeuschen Sachen beispielsweise die Augen schließen, wegschauen, dass wir manche Sachen nicht anhören, bewahre dein Herz, dass wir manche Dinge uns nicht anschauen, weil sie unserer Seele schaden, bewahre dein Herz. Und so sind wir jetzt in der Verantwortung. Wir müssen unseren Teil dazu tun, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Und wie ich schon erwähnt habe, dieses Bild von dem kleinen vierjährigen Jungen, der viel Energie hat und dem Vater, so ist es wichtig, dass wir in der Nähe Gottes bleiben. Ich musste da denken an Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Was ist eine Burg? Da ist Schutz. Da ist Schutz. Und wer ist in einer Burg? In dieser Metapher, in diesem Bild, das hier verwendet wird, es ist derjenige, es ist diejenige, die in der Nähe Gottes bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen. Unter dem Schatten des Allmächtigen ist man nur dann, wenn man nahe bei ihm ist, wenn man nicht überall ist, sondern nahe bei ihm ist. Wenn man die von Gott gegebenen Schutzgrenzen anerkennt, das, was die Eltern sagen, beispielsweise, wenn man auf die Unterweisungen und die Warnschilder beachtet und befolgt. Aber wie schön ist es, dass wir einen lebendigen Gott haben, der Macht hat, uns zu bewahren. Und ein weiterer Teil, was wir dafür tun können, ist, dass wir um Bewahrung beten. Beispielsweise bei der Bergpredigt lehrt Jesus auch seine Jünger beten. Und ein Teil davon, Matthäus 6, Vers 13, ist: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Jesus lehrt uns beten und sagt: Betet auch darum, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden, dass wir erlöst werden. Und wenn man in die Psalme hineingeht, da ist es oft und vielfach diese Bitte, dieses Gebet um Bewahrung. Beispielsweise Psalm 16, Vers 1. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Psalm 25, Vers 20. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich. Psalm 86, Vers 2. Bewahre meine Seele, denn ich bin heilig. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Psalm 140, Vers 4. Bewahre mich, Herr, vor der Hand der Gottlosen. Behüte mich vor den frevelen Leuten, die meinen Gang gedenken umzustoßen. Oder auch Psalm 141, den 9. Vers. Bewahre mich vor dem Stricke, den sie mir gelegt haben, und von der Falle der Übeltäter. Oder lasst uns aufschlagen, Psalm 17, den 8. und 9. Vers. Psalm 17, die Verse 8 und 9. Behüte mich wie ein Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel, vor den Gottlosen, die mich verstören, vor meinen Feinden, die um und um nach meiner Seele stehen. Und so ist das Ziel der Welt. Sie wollen unsere Seele schädigen. Sie wollen unsere Seele, die erlöst ist, möchten sie rauben sozusagen. Und der Psalmist betet und bittet Gott: Bewahre mich, denn ich traue auf dich. Bewahre meine Seele. Bewahre meine Seele vor dem Bösen. Jesus hat es gebetet und wir sehen es auch von Psalmisten, die sind mit der gleichen Bitte zu Gott gekommen: Bewahre, bewahre mich. Es ist mein Gebet. Bete ich nur um Bewahrung, wenn ich auf der Wegstrecke bin? Es ist auch gut und es ist Gott sei Dank, dass wir auch um die Bewahrung beten dürfen, wenn wir unterwegs sind. Natürlich dürfen wir, aber beten wir um Bewahrung unserer Seele? Wenn wir in die Schule gehen, wenn wir auf den Arbeitsplatz gehen und die Welt in Anführungsstrichen um uns ist, das Denken der Welt, die Gesinnung der Welt, die nicht die Gesinnung Christi widerspiegelt, die konträr ist, die gegen den Willen Gottes ist, beten wir um Bewahrung, dass Gott dieses, beispielsweise diesen Gedankengut der Welt, dass wir davon nicht Schade nehmen, sondern dass wir bewahrt werden. Ist es mein Gebet? Erkenne ich, dass ich in Gefahr stehe? Der Psalmist würde das nicht beten, wenn er nicht erkennen würde, dass er in Gefahr steht. Wenn er sagen würde, es ist alles gut, ich stehe nicht in Gefahr, dann würde er nicht diesen Hilferuf Gott gegenüber ausrufen. Bewahre mich, Gott. Und es zeigt noch was. Es zeigt, ich kann nicht dagegen ankommen. Ich aus eigener Kraft, aus eigenen Motiven, aus eigenem Verständnis kann nicht gegen die Macht des Bösen siegen. Bewahre mich, Gott. Gott muss uns bewahren. Wir bitten einen Allmächtigen, dass er uns bewahrt. Und es zeigt noch etwas Schönes. Denn ich traue auf dich. Ich traue auf dich. Ich vertraue dir, dass du mich bewahren kannst, dass du mich vor dem Bösen bewahren kannst. Ein Vertrauen gegenüber dem, der bewahren kann. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Lass uns nochmal auf das Gebet Jesu zurückkommen. Jesu betet in Johannes 17, Vers 15: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Für wen betet Jesus in diesem Kontext? Er betet für die Jünger, heute für die Kinder Gottes. Und wir hatten es ja vorher gehabt, was ist Bewahrung? Und es ist etwas, was man hat und was man erhalten will, dass es nicht Schaden erleidet, dass es nicht zerstört wird. Und wie ist es, wenn ihr etwas Kostbares kauft? Vielleicht diejenigen, die einen Führerschein haben und lange dafür gespart haben und jetzt endlich ein eigenes Auto kaufen. Oh, man passt darauf auf, ne? Und was ist, wenn man ganz, ganz viel Geld dafür ausgibt? Wenn man richtig viel Geld dafür ausgibt, dann passt man noch mehr darauf auf. Wie hat Jesus uns erkauft? Wie hat Jesus sein Volk erkauft? Wie hat er sie erworben? Was hat er gezahlt? Ihr seid teuer erkauft. Mit seinem Blut. Er hat sein Leben gegeben. Er ist für uns gestorben, damit wir errettet werden von der Welt. Und er hat sein Leben gegeben, um uns herauszuziehen. Und was für ein großes Interesse hat er, dass wir bewahrt werden. Er hat sein Leben gegeben. Beispielsweise Apostelgeschichte 20, Vers 28, weil zu weiden die Gemeinde Gottes, und dann heißt es, welche er durch sein Eigenblut erworben hat, Oder in 1. Petrus Kapitel 1, 18 und 19, und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das hat Jesus gegeben. Und ihm liegt es sehr nah. Und er hat ein großes Interesse. Es ist sein herzliches Verlangen, dass wir bewahrt werden. Jesus ist gekommen, um uns selig zu machen. Und das ist, wenn wir zu Jesus kommen und errettet werden von der Sünde, wenn wir Kinder Gottes werden. Aber dann haben wir noch ein Leben vor uns. Jesus nimmt uns nicht sofort von dieser Welt, sondern der Zeitpunkt zwischen der Bekehrung und bis wir sterben, ist bei manchen, er ist total unterschiedlich, aber es kann viele Jahre sein. Aber Jesus möchte, dass wir diesen Stand als Kind Gottes bewahren und dass wir errettet werden. Und das Ziel, dass wir eins bei ihm sein möchten. Dass wir eins bei ihm sein können. Und wie schön ist es, dass wir wissen dürfen, er hat die Macht dazu. Er hat die Macht, uns zu bewahren. Lasst uns aufschlagen, Johannes Kapitel 10. Und hier ab dem 27. Vers lesen. Und hier heißt es, denn Johannes Kapitel 10, Vers 27. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Hier sehen wir übrigens auch beide Aspekte. Denn es beginnt, meine Schafe hören meine Stimme. So ist es für dich und für mich. Wir müssen die Stimme Gottes folgen. Aber dann ist eine wunderbare Verheißung. Niemand, und wenn Jesus sagt niemand, dann meint er niemand. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Keine Gewalt, keine übernatürliche Gewalt kann uns aus des Vaters Hand reißen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir nahe ihm sind, wenn wir seiner Stimme gehorchen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und nochmal, in dem Kontext, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und so könnte man manchmal denken, die Welt, die wird extremer, die Sünde nimmt zu, wird offensichtlicher, wird nicht mehr verdeckt. Aber Paulus schreibt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade mächtiger geworden. Es gibt nichts, was uns aus des Vaters Hand reißen kann. Und ein Bibelvers, mit dem möchte ich auch schließen, der hat auch mich persönlich oft ermutigt. Denn wir sind jung. Aber wir stehen in der Gefahr des Einflusses der Welt. Und die Welt möchte unsere Seele schaden. Und die Frage ist, wie kann ich es schaffen? Wie kann ich mein Leben gehen, dass ich einst vor Jesus bestehen kann? Wie kann ich es schaffen? Judas, der Brief des Judas, es ist ein Kapitel mit 25 Versen. Und lasst uns hier den Vers 24 lesen. Judas, Vers 24. Und es richtet unsere Augen nicht auf das, was wir können, sondern auf das, was Gott kann. Und es heißt hier, dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Dem aber, der kann. Es ist einer da, der kann uns behüten. Der kann uns vor dem Einfluss der Welt behüten, obwohl wir in der Welt leben, obwohl wir dem Einfluss der Welt manchmal ausgesetzt sind. Gott kann uns behüten, dass wir einst unsträflich und mit Freuden vor ihm bestehen können. Dem, der da kann. Er kann uns behüten. Was wirkt das in uns aus? Was löst es in uns aus? Welche Folgen hat es? Einmal darf und soll unsere Angst, unsere Furcht fliehen. Und noch was, nicht auf uns selber schauen. Nämlich, es ist einer, der kann, Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben und er möchte uns bewahren und er kann uns bewahren. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Und was sollen wir machen? Vers 25. Dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller Ewigkeit. Ihm gebührt Dank, ihm gebührt die Anbetung, dem, der uns kann behüten. Und auch wenn die Sünde mächtig wird und wenn auch der Einfluss der Welt, man könnte denken, in unserer jetzigen Zeit zunimmt, aber es ist einer da, er kann uns behüten und er kann uns unsträflich vor das Angesicht Gottes stellen und ihm gebührt der Dank und die Anbetung. Amen.